Ja, herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Leider hat Herr Holthoff-Pförtner mir eigentlich schon die ganze Essenz meines Vortrags genommen, aber das macht ja nichts. Ich glaube, wenn man das wiederholt, dann ist das umso überzeugender. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch noch einiges, was ich Ihnen auch näher bringen kann. Als wir diesen Termin ausgemacht haben für den Vortrag heute, dachte ich, naja, also wenn der Vortrag da ist, dann wissen wir doch immerhin, was mit dem Brexit passiert. 4 Tage vor dem Brexit muss ja eigentlich klar sein, was rauskommt. Und jetzt stehen wir doch vor der Situation, dass wir es immer noch nicht wissen und wir eigentlich keiner genau weiß, was nun tatsächlich sich da ergeben wird. Wir wissen, wenn keine Zustimmung zu diesem Abkommen stattfindet, dann ist am 12. April alles vorbei, ist over, wie unser Finanzminister Schäuble ehemaliger gesagt hat. Vielleicht geht es auch bis zum 22. Mai, aber so richtig genau wissen wir es nicht. Und irgendwie sind wir auch dem Ganzen ein bisschen überdrüssig geworden. Immer wieder diese ganze Brexit-Debatte und manchmal kommen einem auch die Berichte jetzt aus dem britischen Parlament so vor, etwas wie so Komödienstadel oder Augsburger Puppenkiste, wenn dann der Speaker immer dann diese Ruhe zur Ordnung, Order macht. Also es ist schon eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich will aber jetzt nicht im Zentrum den Brexit diskutieren, sondern das ganze Thema Europa breiter und weiter diskutieren. Und es wurde ja schon gesagt, Europa ist eine Erfolgsgeschichte und wenn wir uns vor 10 Jahren hier getroffen hätten, dann wäre das eigentlich für alle ganz klar gewesen. Europa hat dafür gesorgt, dass wir nach furchtbaren Kriegen Frieden bekommen haben, dass wir Wohlstand bekommen haben und es ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte gewesen. Man sich überlegt, mit 6 Staaten hat es angefangen, heute haben wir 28 Mitgliedstaaten. Es fing an mit einer Montanunion über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann über die Europäische Union. Wir haben dann im Jahr 1993 den Binnenmarkt bekommen, der eigentlich all das, was noch irgendwie für den Austausch von Waren und Dienstleistungen sich als Hemmnis erwiesen hat, beseitigt hat. Wir haben dann mit dem Schengen-Abkommen die vollständige Freizügigkeit erlangt und dann das große Projekt Euro, jetzt gerade 20. Jahrestag, die gemeinsame Währung, die gemeinsame Zentralbank für Europa, den Euro gab es dann 2002 zum Anfassen und eigentlich war das eine tolle Sache. Es ist eindrucksvoll zu lesen im Rückblick, was die Europäische Zentralbank im Jahr 2008 über 10 Jahre Euro geschrieben hat. Es war eine einzige Erfolgsgeschichte und so hätte man das eigentlich vor 10 Jahren gesehen. Es gab natürlich immer Leute, die genörgelt haben, es gab immer diese Beispiele mit dem einheitlichen Traktorsitz und der Gurkenkrümmung und den Luftballons, die Kinder angeblich nicht aufblasen dürfen. Das Letztere stimmte nicht, aber es ging lange Zeit durch die Medien, dass es ein Verbot gibt, dass Kinder unter 8 Jahren keine Luftballons aufblasen dürfen. Und die Kommission hat dann irgendwann ausdrücklich gesagt, dass es kein Verbot gibt für das Aufblasen von Luftballons mit der Gurkenkrümmung. Das gab es tatsächlich, aber das war ein Wunsch des Handels, dass, muss ich mal gucken, dass Gurken mit einer Krümmung von weniger als 1 Zentimeter auf 10 Zentimeter Länge haben. Das sind nämlich Gurken der Handelsklasse Extra. Und der Traktorsitz, kam aus Bayern, weil ein Bauer irgendwie vom Traktor gefallen ist, von seiner Versicherung dann den Schaden ersetzt haben wollte. Und die Versicherung sagte, der Traktorsitz entspricht nicht deutschen Normen. Aber es waren eigentlich Geschichten, die im Hintergrund waren. Das war eigentlich nicht das Entscheidende. Es war ja wirklich die Vorstellung, Europa geht immer weiter voran. Es war dieses Ziel dieser Ever Closer Union. Und wie gesagt, vor 10 Jahren hätten wir uns tolle Szenarien vorgestellt, wie das in Europa weitergeht. Und all das ist jetzt zum Stillstand gekommen. Es geht in die Gegenrichtung. Und mit dem Brexit steht ja wirklich dann die Frage, ist Europa jetzt in einer Situation, wo es Gefahr läuft, auseinanderzufallen? Und die Frage ist, was hat sich eigentlich geändert jetzt in den letzten 10 Jahren? Woran liegt das, dass plötzlich eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Einstellung zu Europa Platz gemacht hat? Und Herr Holthoff-Pförtner hat das ja auch schon in einzelnen Punkten genannt und ich will das einfach noch vielleicht ein bisschen ausführlicher darstellen. Aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt für diese geänderte Einstimmung ergibt sich daraus, dass wir eben diese große Rezession erlebt haben, die Finanzkrise 2008 und dass die Folgen dieser Krise doch sehr, sehr langwierig und hartnäckig sind. Die Arbeitslosigkeit ist in vielen Ländern danach sehr hoch und sehr lange hoch geblieben. Die Einkommen sind gesunken, das Wirtschaftswachstum war sehr, sehr schwach. Und ich glaube, diese Finanzkrise hat auch einfach tiefer liegende Strukturprobleme deutlich gemacht, die in diesem Boom, den wir so bis 2007 hatten, nicht so richtig deutlich geworden sind. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Globalisierung zwar an sich eine tolle Sache ist, dass aber die Vorteile der Globalisierung nicht für alle gleichermaßen eintreten, dass es Gewinner und dass es Verlierer der Globalisierung gibt. Gewinner und Verlierer bei den Menschen, bei den Haushalten gewinnen. Gewinner sind eben die Qualifizierten, die Besitzer von Kapital. Die Verlierer sind die unqualifizierten Arbeitnehmer. Das heißt, also diese Globalisierung ist nicht für alle ein Segen gewesen. Und man hat es auch nicht geschafft, die Globalisierung so zu gestalten, dass eben alle davon profitieren konnten. Und bei den Verlierern und Gewinnern der Globalisierung geht es ja nicht nur um Menschen, sondern es gibt eben auch Regionen, die besser und schlechter mit der Globalisierung zurechtkommen. Und auch das ist, glaube ich, überdeckt worden lange Zeit. Und das ist deutlicher geworden, dass eben noch viele Regionen Schwierigkeiten haben, dass wir eben auch unsere Rust Belts in einzelnen Ländern, aber auch in Europa haben. Das heißt, die Finanzkrise hat diese Probleme deutlich gemacht und damit auch insgesamt über die schlechtere wirtschaftliche Entwicklung, über die Arbeitslosigkeit zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Menschen geführt. Und was eben praktisch ist, ist, wenn man einen Sündenbock hat, wenn man jetzt eben nicht sagen muss, das liegt eben daran, dass wir vielleicht in unserem Land die sozialen Systeme nicht so ausgestaltet haben, dass alle auch profitieren von der Globalisierung, sondern wenn man sagt, das liegt halt an Europa. Das ist eben sehr, sehr praktisch, wenn man da einen Sündenbock hat. Und ich glaube, das ist etwas, was doch sehr, sehr, sehr breit auch genutzt wurde. Die negative Einstellung zu Europa ist natürlich in den Mitgliedstaaten des Euroraums zusätzlich geschürt worden. Der Euroraum war aufgrund der fehlenden politischen Integration weniger als andere Länder in der Lage, mit dieser großen Rezession, mit diesem großen Wirtschaftseinbruch zurechtzukommen. Das liegt eben daran, dass die einzelnen Staaten Grenzen hatten, jetzt mit ihrer Verschuldung, mit ihrer Finanzpolitik auf diese große Rezession zu reagieren. Man denkt ja immer, die Europäische Währungsunion ist ein Raum, wo besonders viele Schulden gemacht werden. Das stimmt nicht. Die Defizite in den Vereinigten Staaten, in Japan, waren ein Vielfaches höher in dieser Krise. Staaten haben also sehr viel stärker auf die Krise reagieren können, als das bei uns in Europa der Fall war. Und für die Mitgliedstaaten des Euroraums hat eben der Versuch, auf die Krise zu reagieren, dazu geführt, dass sie von den Finanzmärkten massiv unter Druck gekommen sind. Das war ja dann diese Euro-Krise, dass Länder wie Griechenland, wie Irland, wie Portugal eben nicht mehr in der Lage waren, sich über die Finanzmärkte zu finanzieren. Deswegen brauchte man diese Rettungsprogramme. Und damit war aber auch die Möglichkeit, auf diese schwere Wirtschaftskrise adäquat zu reagieren, war deutlich weniger gegeben, als das in anderen großen Wirtschaftsräumen der Fall war, was eben dazu führte, dass die Folgen dieser Rezession dort sehr viel stärker waren, dass man sogar in den Jahren 2012, 2013, wo in den USA die Wirtschaft schon wieder wuchs, noch eine zweite Rezession im Euroraum bekommen hat. Und das hat natürlich auch zu einer sehr negativen Stimmung geführt. Und es hat eben in allen Teilen des Euroraums zu einer negativen Einschätzung gegenüber dem Euro in Europa geführt. Wir in Deutschland haben das Gefühl, wir stützen Länder, wo die Leute eigentlich keine Lust haben, jetzt Reformen zu machen, wo es an der Leistungsbereitschaft, an der Produktivität fehlt. Und umgekehrt in Ländern wie in Griechenland oder Portugal und auch Italien wurde dann die von Deutschland nach Meinung dieser Länder aufgezwungene Austerität als Ursache aller Probleme gesehen, obwohl natürlich in diesen Ländern auch Probleme, eigene hausgemachte Probleme da waren. Das heißt, diese Euro-Krise hat auf beiden Seiten eigentlich zu Unzufriedenheit geführt, bei uns in Deutschland, aber auch in den Südländern. Und Herr Draghi, der dann, wie ich meine, das sehr gut gemacht hat mit seiner expansiven Geldpolitik, mit niedrigen Zinsen das Ganze wieder in Schwung gebracht hat, das hat dann bei uns in Deutschland nochmal zusätzlich zu Irritationen geführt, weil jetzt der deutsche Sparer keine Zinsen mehr bekommen hat. Das heißt, all diese Dinge haben eben dazu geführt, dass der Euro und der Euro als Symbol für Europa eben sehr, sehr negativ eingeschätzt worden. Und der dritte Punkt, neben dieser großen Rezession und Finanzkrise, neben der unzureichenden Handlungsfähigkeit des Euroraums, war eben die Flüchtlingskrise. Sie haben das ja schon angesprochen, der eben im Jahr 2015, im Herbst 2015 Europa traf. Und Europa war denkbar schlecht darauf vorbereitet. Das ging schon, fing ja schon damit an, dass Warnungen von UN-Organisationen im ersten Halbjahr 2015, dass man jetzt dringend mehr Geld braucht für die Flüchtlinge, dass man also zusätzliche Mittel benötigt, dass die in den Wind geschlagen wurden, dass man in dieser Zeit sogar noch die Unterstützung gekürzt hat, was natürlich die Probleme verschärft hat. Und als dann die Flüchtlingswelle sich in Gang setzte, war Europa mit dem Dublin-Abkommen völlig unvorbereitet, völlig unfähig, auf diese Dinge zu reagieren. Denn dieses ganze Dublin-Abkommen stammte eben aus einer Zeit vor der Osterweiterung. Das heißt, Deutschland hatte quasi die Außengrenze. Und die Idee, dass das Land, in dem Flüchtlinge zuerst eintreffen, dann für diese Flüchtlinge zuständig ist, war eben bei diesem Massenanstrom von Menschen einfach nicht praktikabel. Das heißt, hier erwies sich Europa auch nicht als handlungsfähig, was erneut eben eine Ursache dafür ist, dass Europa sehr, sehr gelitten hat in der Einschätzung seiner Bürger. Aber auch wenn man alle diese Probleme nimmt und sagt, ja, in der Eurokrise hat vieles nicht gut funktioniert, bei der Flüchtlingskrise hat Europa nicht ideal reagiert, ist das natürlich noch alles kein Grund, jetzt Europa grundsätzlich in Frage zu stellen. Und ich denke, dass es tatsächlich zu diesen nationalistischen Tendenzen gekommen ist, dass jetzt in so vielen Ländern Europa in Frage gestellt wird, liegt eben daran, dass Europa sich einfach wunderbar als Hüttenburg eignet, eben für all das, was Menschen belastet, all das, womit Menschen unzufrieden sind. Und durch diese allgemein ungünstige Entwicklung seit der Finanzkrise war das eben sehr, sehr praktisch, alles, was nicht funktioniert, Europa in die Schuhe zu schieben. Und ein Land, in dem das eben besonders gut geklappt hat, ist Großbritannien. Da ist eben Europa der Sündenbock per se. Und man kann das ja auch gut zeigen, die wirtschaftliche Entwicklung in Großbritannien war sehr, sehr ungünstig nach der großen Rezession, als im Jahr nach 2008 die Realeinkommen gingen deutlich zurück. Heute noch liegen die Realeinkommen unter dem Niveau von 2008. Die Einkommensungleichheit in Großbritannien ist enorm groß, deutlich größer als in anderen Ländern jetzt Europas. Das heißt, da ist sehr viel Ökonomisches, was die Unzufriedenheit erklärt. Es gab auch eine Menge Zuwanderung, aber die kam nicht aus anderen EU-Ländern in erster Linie, sondern die kam aus Indien, aus Bangladesch, aus Pakistan. Aber das wurde eben auch alles auf das Konto der EU geschrieben. Und offensichtlich war diese Unzufriedenheit so groß, dass man dann mit dem Motto Take back control, dass man tatsächlich die Menschen in Großbritannien überzeugen konnte, für den Brexit zu stimmen. Und da stehen die jetzt in Großbritannien mit dieser Entscheidung. Und ich vergleiche das immer, diese Entscheidung aus der EU auszutreten, mit der Entscheidung, ein gesundes Bein zu amputieren, weil man glaubt, dass man mit der Prothese besser gehen kann. Denn das ist ja die Idee, take back control, also wir steigen aus dem Ganzen aus, weil wir dann unsere Geschicke besser kontrollieren können. Und es war ja auch die Idee damit verbunden, dass man wirklich global wird, truly global, sagte Frau May, wollen wir werden mit dem Brexit. Und das ist eben das, was ich mit der Amputation meine. Warum war denn Großbritannien global? Naja, weil es eben der Zugang war für die ganze Welt zu Europa. Mit dem Vorteil, dass man mit Englisch als Sprache sich wunderbar zurechtfinden kann und dass man dann alle Türen und Tore offen hat für Europa. Das war genau das, was Großbritannien ausgemacht hat, was ein großer Vorzug war. Und wenn man jetzt genau diese Türen nach Europa schließt, wie kann man dann glauben, dass man dann erfolgreicher sein kann? Und all das sehen wir jetzt ja in der ganzen Brexit-Diskussion, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, welche Prothese man denn will. Nicht? Man sieht jetzt diese ganzen Prothesen aufgestellt und sagt, ja, bitte such dir eine aus. aber es sind dann alles Prothesen. Und das macht und deswegen erklärt relativ einfach, wieso die eben zu überhaupt keiner Entscheidung kommen, weil das ist nun wirklich nicht attraktiv, mit der Prothese durchs Leben zu laufen. Und das Erstaunliche ist eben jetzt, wo man die Prothesen sieht und die Knochensäge quasi näher kommt, dass man trotzdem nicht sagt, um Himmels Willen, lass uns doch einfach das Ganze stoppen. Es war einfach eine verrückte Idee und es gibt eigentlich keinen Grund. Wir haben ein gesundes Bein und zwei gesunde Beine und wir lassen das. Und ich meine, dieses Prothesenmodell sieht man jetzt hier an dem Brexit-Deal, der ja im November ausgemacht worden ist, mit einer Übergangsphase dann nochmal bis 2020. Und die Idee ist ja, bei diesem Brexit-Deal, wir lassen alles, wie es ist, aber ihr dürft nicht mehr mitreden. Und das ist natürlich ökonomisch das Beste noch, was man daraus machen kann. Logisch. Das Beste ist, dass man sagt, in Gottes Namen, wir lassen alle Regeln, wir haben alle Vorteile dieser Vernetzung mit dem Rest Europas und wir reden halt nicht mehr mit. Ist ökonomisch die beste Lösung. Aber natürlich, klar, dass dann eben jetzt Leute wie Boris Johnson sagen, das ist Vasallentum. Natürlich ist das Vasallentum, wenn man jetzt alles übernehmen muss, was halt entsprechend in Europa ausgemacht wird und nicht mehr mitreden kann, das ist eine blöde Entscheidung. Und deswegen verständlich, dass das britische Parlament das nicht will. Und auch die Folge ist ja auch dieser Backstop besagt ja, wenn man dann kein neues Abkommen bekommt, dann machen wir eine Zollunion mit Großbritannien und der EU, die quasi bis zum Nimmerleinstag gilt. Und Zollunion mit der EU heißt eben genau das Gleiche, dass man eben die gesamte Zollpolitik der EU übernehmen muss, ohne Mitspracherecht. Auch eine Art von Vasallentum. Und da an dieser Konstellation, dass eigentlich alle Lösungen, die denkbar sind, schlechte Lösungen sind, erklärt ziemlich gut, dass dieses Parlament sich für keine dieser Lösungen entscheiden kann. Und die einzige vernünftige Lösung wäre zu sagen, in Gottes Namen, wir haben uns geirrt. Das war ein Fehler. Und ich meine, die Idee Großbritanniens, dass man glaubt, alleine jetzt in der Welt bessere Deals zu kriegen, dass man eine bessere Handelspolitik bekommen kann, zeigt sich auch sehr schön daran, dass die Verantwortlichen ja geglaubt hatten, es ist ganz einfach, wenn wir austreten aus der EU, dann machen wir Freihandelsabkommen, übernehmen wir alle Freihandelsabkommen, die die EU hat, mit allen anderen Ländern. So Copy und Paste, übernehmen wir einfach. Aber das war natürlich auch ein bisschen kurz gedacht, denn warum sollen andere Länder, Großbritannien, die gleichen günstigen Konditionen geben wie der EU? Und warum sollen sie einem Land jetzt entgegenkommen, von dem man weiß, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht? Weil so nett sind die anderen Länder auch nicht. Und das Ergebnis ist, die EU hat 40 Freihandelsverträge. Und die Idee war, Copy-Paste übernehmen wir alle. Und bisher hat jetzt Großbritannien mit 4 Ländern oder 4 Nachfolgeverträge mit der Schweiz, mit Chile, mit dem Ost- und Südafrikanischen Handelsverbund ESA und mit den Färöerinseln. Also das ist wirklich das, was man bekommen hat. Jetzt kann man, also was da tatsächlich sich ergeben wird in den nächsten Tagen oder Wochen, ich glaube so genau weiß es keiner, aber richtig gute Lösungen können es nicht sein, denn auch wenn man jetzt das weiter verzögert, wenn man sagt, wir geben noch mal 2 Jahre dazu oder 3 Jahre dazu, das ist ja auch Gift für Großbritannien, denn diese Unsicherheit, die sich damit verbindet, ist eben für Unternehmen aller Arten Anlass zu sagen, dann gehen wir halt. Und das sehen wir auch jetzt schon, dass eben viele Unternehmen sagen, naja, wenn die nicht wissen, wo es hingeht, verlassen wir das Land. Und deswegen ist das auch schon unsinnig. Also wenn ich schon Brexit will, dann hätte ich es ganz schnell machen müssen. Dass ich ganz schnell klare Verhältnisse schaffe, dass jeder weiß, so sieht das aus, die Unternehmen dann diese neuen Rahmenbedingungen haben und dann kann man ja versuchen, was zu machen. Aber dieses Rauszögern, und wahrscheinlich, vielleicht läuft es ja darauf raus, dass man noch länger das rauszögert, ist letztlich etwas, was Großbritannien schadet. Jetzt könnte man sagen, naja, die EU selber war vielleicht auch nicht nett zu Großbritannien, man hätte ihnen vielleicht entgegenkommen können. in dem einen oder anderen Punkt. Aber ich glaube, das wäre der falsche Ansatz gewesen, weil dann eben andere Länder auch auf die Idee gekommen wären, zu sagen, naja, wenn mir es nicht passt, dann drohe ich erstmal, sage, dann gehe ich und danach kriege ich dann schon das, was ich möchte. Das wäre eben einfach eine Einladung gewesen zum Rosinenpicken. Und deswegen, glaube ich, war es gut und auch überraschend, dass die Rest-EU so einheitlich, so monolithisch reagiert hat und nun eben nicht versucht hat, jetzt Großbritannien in irgendeiner Weise entgegenzukommen. Deswegen glaube ich auch, wenn das jetzt tatsächlich zum Brexit kommt und wenn es ungeregelt kommt, ist das sicher auch für unsere Wirtschaft nachteilig, keine Frage. Unsere Automobilindustrie hat genug Probleme im Augenblick und ein ungeordneter Brexit wäre auch nicht so toll. Das ist einer unserer wichtigsten Absatzmärkte, gerade für Automobile. Also schön wäre das sicher nicht. Aber ich glaube, es hätte auch eine Chance, wenn der Brexit stattfindet und wenn man sieht, welche Probleme Großbritannien hat, weil damit die Vorteile Europas deutlicher werden. Das war jetzt nicht schön für Großbritannien, aber man würde eben sehen, was es heißt und wie problematisch es ist, auf eigene Faust jetzt in dieser globalisierten Welt seine Zukunft zu sehen. Und von daher meine ich, wäre es möglicherweise nicht nur nachteilig, sondern es wäre auch eine Möglichkeit, Europa zu stärken und die Kohäsion voranzutreiben. Das führt mich dann zu der Frage, wenn wir jetzt Probleme haben mit Europa und wenn aber das Austreten aus Europa nicht die Lösung ist, was ist denn dann die Lösung? Wie kann man es denn schaffen, die Menschen wieder für Europa einzunehmen, diese Negativstimmung, die sich breit gemacht hat, wie kann man ihr entgegentreten? Wie kann man den Menschen klar machen, dass Europa für sie wichtig ist? Und da meine ich, dass Herr Macron ein sehr gutes Grundprinzip herausgearbeitet hat, indem er sagt, wir brauchen ein Europa, das schützt. Und er hat das dezidiert abgesetzt von einem Europa des Marktes, in dem eben quasi das Grundprinzip ist, die Bedingungen so zu schaffen, dass sich die Märkte möglichst wohlfühlen, dass die Marktkräfte sich möglichst entfalten, in der Hoffnung, dass das dann für die Menschen gut ist. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit schon die Ideologie war, wenn wir für den Markt die optimalen Bedingungen schaffen, dann ist das das Wichtigste. Und das Binnenmarktprojekt bringt ja genau das auch zum Ausdruck. Und die Idee von Macron ist zu sagen, nein, wir wollen nicht dieses seelenlose Marktprinzip, sondern wir wollen ein Europa, das seine Bürger schützt. Und wir wollen diesen Schutz dadurch erzielen, dass wir eben eine Souveränität schaffen auf der europäischen Ebene, die nationalen Staaten letztlich gar nicht mehr haben. Und um dieses Modell von Macron zu verstehen, glaube ich, ist es vielleicht auch ganz gut, dass man nochmal einen Schritt zurücktritt und sagt, wenn wir die großen Probleme der Weltwirtschaft uns ansehen, die Fragen der Umwelt, des Klimawandels, die Frage, wie können wir den Außenhandel zwischen den Staaten vernünftig regulieren, die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die ganzen Auswirkungen der Digitalisierung, die Macht der digitalen Unternehmen, dass das alles vernünftig geregelt wird, dann ist, glaube ich, die Antwort klar. Wir haben es mit globalen Märkten, mit globalen Problemen zu tun und was wir eigentlich brauchen, sind globale Lösungen. Wenn man das jetzt einfach so theoretisch uns überlegen würde. Aber wir wissen auch, diese globalen Lösungen sind nahezu unerreichbar. Wir reden zwar alle davon, dass wir multilaterale Systeme benötigen, aber wenn wir uns die Welt angucken, nüchtern ansehen, sind die Bedingungen für solche großen multilateralen Lösungen schlechter denn je. Also mit Herrn Trump oder auch mit Herrn Xi jetzt eine globale Ordnung zu schaffen, halte ich im Augenblick für nicht sehr erfolgversprechend. Und das ist ja auch gut erklärbar, wenn wir eine Welt haben, in der es keine bindenden Regeln gibt, ist das für die großen Mächtigen gar nicht so schlecht. Die Anarchie ist für die, die großen stark sind, ganz praktisch, weil sie durch nichts gebunden sind. Und wenn sie beiden großen Starken sich einigermaßen absprechen, dann ist das für die angenehmer als ein multilaterales System, wo sie letztlich auch gezwungen sein könnten, bestimmte Dinge nicht zu tun, die sie vielleicht gerne tun könnten und die sie von ihrer Macht aus auch in der Lage wären zu tun. Das heißt, die Welt, so wie sie gestaltet ist derzeit, schreit eigentlich nach globalen Lösungen, aber diese globalen Lösungen kann man natürlich in Sonntagsreden beschwören und kann sagen, das ist ganz großartig, aber wenn wir realistisch sind, ich sehe da im Augenblick nicht sehr viele Chancen dafür. Und wenn man das so etwas nüchtern sieht, ist auch klar, die einzige Lösung, die es dann gibt, ist regionale Machtblöcke zu schaffen, zu versuchen, die regionale Kooperation zu fördern, damit man einigermaßen ebenbürtig gegenüber diesen beiden großen Machtpole auftreten kann. Und das ist aus meiner Sicht das, was eben rechtfertigt, sich für Europa einzusetzen und das, was es quasi unabdingbar macht geradezu, dass wir ein starkes Europa haben. Denn ohne eine Machtkonzentration regional ist es ziemlich naiv zu glauben, dass Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien gegenüber USA oder China überhaupt eine Chance haben. Und wenn man jetzt sich fragt, was kann man denn regional machen, europäisch machen, was kann man in einem solchen Raum Europa denn voranbringen, dann glaube ich, gibt es eine ganze Menge Dinge, die wichtig sind und wo man auch, glaube ich, erfolgreich die Welt gestalten kann. Und ich will einfach mal ein paar Beispiele jetzt nennen. Wenn Sie jetzt den Welthandel nehmen, wir haben diesen Handelskrieg zwischen USA und China, wir haben die Drohung der Amerikaner auch uns gegenüber, weil unsere Automobile die nationale Sicherheit, sehr logisch, in USA beeinträchtigen. Und in dieser Situation, und wir haben ganz klare Entwicklungen, wo man erkennen kann, dass eigentlich Herr Trump darauf hinarbeitet, die Welthandelsorganisation zu schwächen, indem einfach wichtige Positionen nicht mehr besetzt werden. Und in dieser Konstellation ist es für mich ganz klar, dass nur die Europäische Union in der Lage ist, unsere Interessen zu wahren. Und sie hat das auch ganz gut gemacht. Wenn Sie an das Treffen von Herrn Juncker mit Trump zurückdenken, im letzten Sommer, hat er ja ganz erfolgreich es geschafft, diese Eskalation zu stoppen und zumindest zunächst mal jetzt zu verhindern, dass Herr Trump mit weiteren Zöllen auf Europa zugeht. Und ich muss sagen, ich habe es bewundert, dass Herr Juncker sogar so weit gegangen ist, für Europa dem Herrn Trump ein Küsschen zu geben. Das ist, glaube ich, ein hohes Engagement für Europa. Aber es hat sich ausgezahlt. Das heißt also, Europa ist da durchaus handlungsfähig und ich glaube nicht, dass wir das in der Lage gewesen wären, das zu erreichen, jetzt, wenn wir ohne Europa hier aufgetreten wären. Ein zweiter Bereich, wo wir noch nicht so weit sind, dass Europa wirklich stark ist, ist die Innovations- und Industriepolitik. Wenn man sich die Entwicklung in China ansieht, dann stellt man fest, dieses Land hat eine sehr klare, sehr ehrgeizige, sehr umfassende Strategie, wie es seine Industrie in ganz zentralen, neuen, innovativen Technologiefeldern weltmarktführend machen will. Das ist diese Strategie Made in China 2025. Und wenn man sich ansieht, was China bisher geleistet hat, sollte man das, glaube ich, schon ernst nehmen. Lange Zeit dachte man, naja, ein Land wie China, das macht eben so einfache, billige Produkte und die Hightech-Sachen, das machen wir. Aber wenn man sieht, wie China konsequent den Markt für Solarzellen, für Batteriezellen aufgebaut hat und sich eine Weltmarktführung verschafft hat, sollte man das, glaube ich, schon ernst nehmen. Und wenn man jetzt die Entwicklung bei der Elektromobilität betrachtet und sich überlegt, wie wichtig für uns die Automobilindustrie ist, dann sollte man schon genau hinsehen, was in China passiert. China plant bis zum Jahr 2020 5 Millionen Ladestationen für Elektromobilität zu errichten. Und was meinen Sie, wie viele Ladestationen wir in also 5 Millionen China, wie viele Ladestationen haben wir in Deutschland? 16.000. Und in der EU haben wir 78.000. Jetzt kann man sagen, gut, wir haben noch nicht so viele Elektroautos, aber ich meine, das ist ein bisschen Henne- und Ei-Problematik. Und da, glaube ich, gibt schon einiges zu tun. Und das, der Vorteil von China ist eben, dass es ein großer Markt ist, wo eine klare Strategie bei Elektromobilität da ist und es natürlich dann auch für die Hersteller spannend ist, auch für unsere Hersteller spannend ist, ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen nach China zu verlagern. Der Herr Dies von Volkswagen hat vor kurzem gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass jetzt nicht mehr unsere Technologie nach China kommt, sondern dass die chinesische Technologie nach Deutschland kommt. Das stört aber eigentlich keinen. Das ist irgendwie so, ja, Siemens hat vor anderthalb Jahren angekündigt, dass es die globale Forschung für Robotik in Peking haben wird. Und irgendwie ist niemand, ja, ja, sagt man, gut so oder so. Und, aber dass das natürlich an den Kern unserer Industrie, an unserer Industriekompetenz geht, wenn solche Dinge nicht mehr bei uns stattfinden, das scheint wenig Leute zu bewegen. Aber es ist, glaube ich, es ist wichtig, es ist zentral. Und warum es dann geht, ist, wir können natürlich jetzt den Chinesen sagen, ihr dürft das nicht machen oder vielleicht irgendwie über handelspolitisch versuchen, darauf zu reagieren. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir eben selber eine industriepolitische, innovationspolitische Strategie entwickeln. Herr Altmaier hat das jetzt gemacht, aber das ist nur ein Anfang, also etwas handgestrickt, was er da gemacht hat. Er nennt es auch nationale Strategien. Wir brauchen eine europäische Strategie. Und ich denke, es ist höchste Zeit, dass man versucht, in Europa eine Antwort auf das zu finden, was in China mit Made in China 2025 jetzt schon seit längerem unterwegs ist. Und die Antwort braucht ja dann zwei Pfeiler sozusagen. Zum einen die Frage, wie können wir unsere etablierten Industrien schützen? Und zum anderen, wie können wir eben versuchen, auch vorausschauend Dinge voranzubringen, die die Chinesen vielleicht noch nicht haben? Die Batteriezellen, das ist jetzt entdeckt worden von Herrn Altmaier, dass das wichtig ist. Und die Chinesen machen schon seit Jahren Batteriezellen. Warum haben wir das eigentlich nicht? Gut, ich bin jetzt auch kein Fachmann für Batteriezellen, aber vielleicht hätte man ja das vielleicht schon vor ein paar Jahren entdecken können. Und quasi, was sind die Batteriezellen von morgen? Ist das Power to Gas? Und ich glaube, hier können wir in Deutschland einiges tun, aber letztlich muss es Europa sein. Denn das, was China so spannend macht, ist dieser große Markt. Und ein Europa, das als Binnenmarkt tatsächlich sich präsentiert, das eben auch in dieser Hinsicht keine nationalen Grenzen mehr hat und das dann auch eine gemeinsame Strategie für Zukunftstechnologien entwickelt, könnte dann eben genauso attraktiv sein, wie das China ist. Und ich glaube, es ist für unseren Wohlstand von enormer Bedeutung, dass wir eben alles tun, damit auch die Industrie bei uns eine Zukunft hat. Ich glaube, es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, die Industrie machen die Chinesen und wir machen dann, weiß nicht, dann Fremdenführer in ehemaligen Produktionsanlagen oder so. Das war mal Volkswagen, da haben die so wie diese Zeche, wie heißt die bei Ihnen, Zollverein. Ja, dass wir so Führungen dann machen, sondern so sah das mal früher aus bei uns. Und ich sage, Chinesen sagen, spannend. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und da meine ich, ist eben ganz, ganz zentraler Aufgabe für Europa, die aber bisher wirklich noch nicht richtig wahrgenommen wird. Und was ja noch zusammenhängt mit dieser Industriestrategie von China ist, dass die das ja nicht nur für sich machen, sondern dass sie mit One Belt, One Road das Ganze auch noch auf die Welt ausweiten. Dass sie eben Kredite geben an Länder in Afrika, in Asien, sagen, wir bauen euch jetzt die Eisenbahnlinie, wo dann chinesische Arbeiter, Konstrukteure aktiv sind. Und natürlich fährt auf diese chinesischen Eisenbahnlinien nicht Siemens. Da gibt es eben keine Ausschreibungsverfahren. Ist auch logisch, wer zahlt, schafft an. Ist auch fair. Also ist okay, wenn ich denen schon die ganzen Schienen dahin lege, dann gehört es sich auch, dass man entsprechend jetzt Züge aus China hat. Und wenn man jetzt den Italienern Geld gibt, dass sie ihren Hafen in Trieste ausbauen, dann ist logisch, dass das nicht im normalen Vergabeverfahren gemacht wird, sondern dass ein chinesisches Bauunternehmen kommt. So irgendwie. Hat ja auch was, wenn man das bezahlt. Und die Frage, die sich dabei ja dann stellt, ist, warum können wir das nicht auch? Woran liegt das eigentlich, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, jetzt Ländern wie Serbien oder jetzt in Afrika-Ländern bestimmte Infrastrukturen zu bauen, um damit zum einen unseren politischen Einfluss zu stärken und zum anderen eben auch dafür zu sorgen, dass eben auch unsere Produkte, unsere Ingenieure diese Dinge vorantreiben. Ich kann Ihnen sagen, die Antwort ist einfach. Die Chinesen haben keine Hemmung, jetzt viele Dinge über Kredite zu finanzieren. Das chinesische Wirtschaftsmodell läuft über Kredit. Eine unglaubliche Kreditexpansion, mit der der Staat das Ganze finanziert. Jetzt kann man sagen, wir wollen das nicht, weil wir hätten es gern solide. Aber wir schränken uns natürlich damit ein, denn womit finanziert China das One Belt One Road? Die geben eben Ländern einen Kredit in Renminbi von ihrer eigenen Notenbank, von ihren eigenen Banken, und mit dem Geld bezahlen dann diese Länder jetzt die chinesischen Arbeiter, die chinesischen Rohstoffe, die chinesischen Ingenieure und die chinesischen Züge. Kann man sich zumindest mal Gedanken drüber machen. Aber einfach, was wir machen, ist, dass wir nur da sitzen, sagen die Chinesen, was die schon wieder machen. Unglaublich, nicht? Dann bauen sie da einen Hafen, dort kaufen sie dort was, bauen da die Eisenbahnlinie und erweitern natürlich ihren politischen Einfluss. Und wir sitzen da eigentlich wie die Hasen und haben eigentlich, fällt uns nichts dazu ein. Ich will das jetzt nicht, will nicht sagen, dass das die Lösung ist, aber mal drüber nachzudenken, was haben die, was wir nicht haben, warum können die Dinge, die wir nicht können, wäre vielleicht schon mal hilfreich. So, was andere Bereiche, in denen Europa wichtig ist, ist die ganze Frage der Steuerpolitik. Ich glaube, es ist ein Riesenproblem der Globalisierung, dass zu der Globalisierung auch der Steuerwettbewerb gehört, dass Unternehmen in der Lage sind, bei diesem Steuerwettbewerb immer niedrigere Steuern durchzusetzen. Herr Trump hat jetzt ja die Steuern massiv gesenkt. Prompt kommt bei uns in Deutschland auch die Reaktion von vielen Ökonomen, die sagen, da müssen wir halt auch die Steuern senken. Und natürlich sind niedrige Steuern wunderbar, aber der Staat braucht finanzielle Ressourcen, gerade in der Globalisierung. Ich habe das ja vorhin kurz angesprochen, die Globalisierung kennt nicht nur Gewinner, es gibt auch Verlierer. Und wenn ich will, dass alle von der Globalisierung profitieren, dann brauche ich einen Staat, der genug Mittel hat, um auch die Verlierer zu kompensieren, dafür zu sorgen, dass das realisiert wird, was Ludwig Erhard als Wohlstand für alle bezeichnet hat. Und dazu brauche ich eben finanzielle Mittel, brauche ich Steuern. Und wenn ich jetzt einen Steuereinnahmen, wenn ich jetzt einen Steuerwettbewerb betreibe, wo die Staaten immer weniger Geld für solche Kompensationen verfügbar haben, dann entsteht das Problem, dass es viele Verlierer der Globalisierung gibt, die dann sich fragen, ja, was bringt mir eigentlich die Globalisierung? Stagnierende oder rückläufige Einkommen, unsichere Arbeitsplätze, dann will ich lieber keine Globalisierung. Das ist ja genau das, was Trumps Erfolg war, dass er sagte, euch geht es nicht gut mit der Globalisierung, also machen wir Protektionismus. Und dann haben die Leute gesagt, stimmt. Wir haben nichts davon gehabt. Und wenn ich will, dass die Globalisierung angenommen wird, dass sie ihre Legitimation hat, dann muss ich eben dafür sorgen, dass sie auch von den Menschen als etwas Positives erfahren wird. Das war ja diese Idee von Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Und das hat er nicht gesagt, weil er jetzt vielleicht ein Gutmensch war, sondern weil er, glaube ich, erkannte, eine wirtschaftliche Ordnung wird nur dann in der Breite der Menschen akzeptiert, wenn sie eben vielen Menschen auch spürbar ökonomische Vorteile bringt. Und wenn die Globalisierung nicht in der Lage ist, das zu bringen, sondern eher noch die Ungleichheit steigt, dann wird auch die Legitimation der Globalisierung gefährdet. Und das ist ja dieser Tendenz zum Nationalismus, dass man eben sagt, wir machen lieber die Grenzen dicht, wir machen das lieber für uns. Die Globalisierung bringt uns nichts. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man verhindert, dass es einem Steuerwettbewerb nach unten kommt, wo sich die Staaten wechselseitig die finanziellen Ressourcen nehmen. Und auch da wäre natürlich eine globale Lösung besser. Aber wenn wir immerhin in Europa es schaffen, dass zumindest die europäischen Staaten sich nicht wechselseitig unterbieten in Steuern und Steuerschlupflöchern, ist auch eine ganze Menge gewonnen. Und auch das ist eben etwas, was nur europäisch gemacht werden kann. Wir müssen da vielleicht auch an die Einstimmigkeit rangehen. Bisher werden die ganzen steuerlichen Fragen einstimmig beschlossen, aber Herr Scholz ist in der Richtung ja ganz aktiv. Und da bin ich auch ganz hoffnungsvoll. Also auch das ist eine ganz, ganz zentrale europäische Aufgabe. Weiterer Bereich für Europa ist, wie gehen wir um mit diesen großen Digitalmonopolen, die ja unglaubliche Gewinne anhäufen und die eigentlich eine globale Kartellbehörde erförderten. Das sind ja alles letztlich Monopole. Ja, und auch da muss man sagen, ist Europa nicht so schlecht gefahren bisher. Wir haben das ja jetzt mehrfach erlebt, dass die Kommission Google ganz enorme Strafen aufgebrummt hat für ein missbräuchliches Verhalten. Ich habe das mal addiert, so in den letzten zwei, drei Jahren, 8 Milliarden Euro an Strafen für Google. Also da zeigt sich auch die Kommission durchaus, Europa durchaus als leistungsfähig. Ohne dass man jetzt eine globale Lösung braucht, kann man durchaus versuchen, auch da jetzt diese Machtposition zu begrenzen. Vorletzter Punkt, wo Europa gefordert ist, ist die Umweltpolitik. Es gibt, glaube ich, keinen Punkt, wo Ökonomen sich so einig sind, was die optimale Lösung für ein Problem ist. Und das ist die Umweltpolitik, wo ja, eigentlich alle Ökonomen sagen, wir brauchen eine globale Steuer auf die CO2-Ausstoß, 40 Dollar oder so in dieser Größenordnung. Das wäre eigentlich die marktwirtschaftliche Lösung, wie wir jetzt das Klima retten könnten. Und auch da ist klar, wenn man das im nationalen Alleingang macht, ist es schwierig. Optimal wäre wiederum die Weltlösung. Aber immerhin im europäischen Rahmen könnte man eine Menge tun. Herr Macron hat das ganz explizit auch angesprochen, dass das eine vernünftige Lösung wäre. Er hat gesagt, okay, das kann man vielleicht auch absichern durch entsprechende Zölle, wenn nun Waren aus Ländern eingeführt werden, die eben nicht eine solche Steuer haben. Also auch das, glaube ich, wäre eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, wie man jetzt europäisch die Dinge voranbringen kann. Also wenn man das so zusammenfasst, meine ich, dass für diese großen Fragen, die sich durch die Globalisierung stellen, dass die einzige vernünftige und realistische Lösung Europa ist. Ich glaube nicht, dass, wie gesagt, man kann auf die große Weltlösung hoffen, halte ich für unrealistisch. Man kann glauben, das im Alleingang zu machen, ist naiv. Und mit Europa kann man eine ganze Menge erreichen. Und wie gesagt, in der Handelspolitik hat sich auch gezeigt, dass man ja durchaus auch erfolgreich sein kann. Ein Thema, das ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, vielleicht will ich es nur kurz streifen, ist die Frage, wie geht es weiter mit dem Euro und der Europäischen Währungsunion? Da ist jetzt zunächst mal die gute Nachricht, Großbritannien ist kein Mitglied des Euro, der Währungsunion. Denn sonst hätten alle gesagt, ja logisch, das liegt jetzt am Euro. Das ist schon mal immerhin keine so schlechte Nachricht. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin ja jemand, der sich auch sehr immer für den Euro engagiert hat. Ich habe im Jahr 1997 mit 50 anderen Ökonomen eine Initiative für den Euro gestartet, hatte sogar dann als Reaktion, dass Helmut Kohl bei mir zu Hause angerufen hat und mich dann eingeladen hat, einen Vortrag bei einer Vorstandssitzung der CDU zu halten. Und Helmut Kohl war wirklich überrascht, als ich sagte, das hat auch ökonomische Vorteile. Das war ihm nicht so klar. Aber er fand es gut und also von daher war das ein ganz, ganz interessantes Erlebnis. Und ich meine, dass Deutschland auch all dem, was man jetzt kritisch sehen kann, dass wir von dem Euro enorm profitiert haben. Wir haben bis heute, toi, eine Industrie, die stark ist. Wir haben eine sehr, sehr gute Beschäftigungsentwicklung in Deutschland. Es haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie im Augenblick. Das heißt, wir stehen wirklich gut da. Kann sich ändern, wenn jetzt bei der Automobilindustrie die Probleme weiter sich verstärken. Aber wir stehen gut da und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Euro zu tun, weil er uns zum einen davor geschützt hat, dass wir jetzt zu den anderen europäischen Ländern ständige Aufwertung erlebten, die uns dann wieder preisliche Wettbewerbsfähigkeit gekostet hätten. Und er hat eben auch dafür gesorgt, dass wir mit dem Euro international eine Währung haben, die jetzt nicht zu exzessiven Aufwertungen tendiert. Und bei allen, die jetzt die schrecklichen Tagezeiten von Herrn Sinn gerne zitieren, die Idee, dass man Währungspolitik im nationalen Alleingang als mittelgroßes Land betreiben kann, ist genauso naiv wie die Idee vom Brexit. Schauen Sie sich die Schweiz an, die ja jetzt nicht am Euro sich beteiligt, die glaubt, jetzt eine nationale Währung und eine nationale Währungspolitik als weltoffenes Land verfolgen zu können, um jetzt einen einigermaßen vernünftigen Wechselkurs des Schweizer Frankens zu sichern, musste die Schweizer Nationalbank in den vergangenen Jahren 700 Milliarden Euro an Interventionen und Währungsreserven anhäufen, damit ihr dieser Wechselkurs nicht völlig außer Kontrolle geraten ist. Das heißt, letztlich finanziert die Schweiz mit 700 Milliarden Euro auch andere Länder. Also diese Idee, dass man eine Insel sein kann, ist auch währungspolitisch, funktioniert auch währungspolitisch nicht. Deswegen glaube ich, war es eine gute Entscheidung, dass wir einen Euro haben. Und ich glaube, dass wir auch bisher sehr gut damit gefahren sind. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass auch die deutschen Politiker das in den letzten Jahren nicht stärker herausgestrichen haben. Dass man nur über die Probleme spricht, die man mit Griechenland hat, und dass man da auch entsprechend unterstützend eingreifen musste, dass man Rettungspakete machen musste. Aber das große Bild, dass wir in Deutschland als Industriestandort so gut über die Runden gekommen sind, in einer schwierigen Phase mit Finanzkrisen, allen möglichen Problemen, glaube ich, und dass da der Euro ein ganz wichtiger Stabilisator für unsere Industrie und für unsere Wirtschaft war, das hätte man, glaube ich, durchaus ein bisschen öfter auch sagen können. Und was auch, glaube ich, bei uns in der deutschen Diskussion viel zu negativ gesehen wird, ist die Europäische Zentralbank. Herr Draghi gilt ja irgendwie als Schurke, der den deutschen Sparer enteignet. Und auch das, finde ich, ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung der Realität. Denn zunächst mal sind wir ja jetzt nicht in erster Linie deutsche Sparer, sondern wir sind deutsche Arbeitnehmer, deutsche Unternehmer. Und wir leben davon zunächst mal, dass unsere Wirtschaft gut geht. Und ich sagte ja, ich glaube, da haben wir enorm von Euro profitiert. Und dass es den Euro heute noch gibt, hat entscheidend damit zu tun, dass Herr Draghi in der Lage war, in der Krisenphase 2012 diesen Euro zu stabilisieren. Das hat er ja auch in einer enorm eindrucksvollen Art und Weise getan, indem er eben einfach nur gesagt hat, whatever it takes, wir werden diesen Euro retten. Und die Märkte haben gesagt, ja, wenn das so ist, dann beruhigen wir uns jetzt wieder. Ja, faszinierend, muss man sich vorstellen. Ich meine, da war ja wirklich, also ich habe das, verfolge das ja professionell, und ich war wirklich auch schon etwas verzweifelt in diesem Juli 2012. Die Politiker waren nicht bereit, auch irgendeine umfassende Rettungsmaßnahme durchzuführen. Und diese zentrifugalen Kräfte waren immens. Draghi stellt sich hin, sagt, whatever it takes, und alles war gut. Und er hat ja damals überhaupt keine Anleihen gekauft, hat einfach gar nichts gemacht. Also aus meiner Sicht eine fantastische Leistung, und man kann nur hoffen, dass er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bekommt, die ähnliche Qualitäten hat. Und auch diese Anleihekäufe von Herrn Draghi, die ja massiv kritisiert worden sind, haben sich im Rückblick als die richtige Therapie, die richtige Politik erwiesen. Die ganzen Horrorszenarien, die viele meiner Ökonomenkollegen an die Wand gemalt haben, mit Inflation, mit furchtbaren Entwicklungen an den Finanzmärkten, sind alle nicht eingetreten. Ja, Finanzmärkte im Euroraum sind okay, die Immobilienpreise sind vielleicht ein bisschen gestiegen, aber insgesamt steht der Euroraum, was jetzt die Finanzstabilität angeht, gut da. Und die Kritik, gerade meiner Kollegen im Sachverständigenrat, dass Draghi mit dieser Politik inflationäre Tendenzen erzeugt, im Rückblick, wo wir jetzt sehen, wie schwach die konjunkturelle Entwicklung in den vergangenen Monaten gelaufen ist, muss man sagen, Gott sei Dank hat Draghi nicht auf diese deutschen Euro-Kritiker gehört, ist noch nicht auf die Bremse getreten, sondern hat dafür gesorgt, dass dieser Euroraum einigermaßen wirtschaftliche Dynamik wahren kann. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn man fragt, wie ist die Einstellung zu Europa, dass es die deutschen Medien und auch die deutsche Politik nicht in der Lage waren, diesen Draghi in die EZB anders darzustellen. Ja, dass das wirklich so ein Feindbild aufgebaut worden ist, für das es eigentlich gar keinen Grund gibt. Denn auch der deutsche Sparer und die Sicht des deutschen Sparers ist die denkbar schlechteste Sichtweise, um die EZB-Politik zu diskutieren. Das ist nicht der deutsche Steuerzahler, sonst hat man ja gerne einen Steuerzahler, aber der Steuerzahler spart ja was, weil die Zinsen so niedrig sind. Nicht? Also der Steuerzahler spart, weil der Staat so wenig Zinsen bezahlen muss für seine Schulden. Also der deutsche Steuerzahler profitiert sozusagen von Draghi. Also kann man nicht den deutschen Steuerzahler, der ja im Fall Griechenlands oder so immer ganz praktisch war, also muss man den deutschen Sparer nehmen. Aber das Spannende ist, wenn Sie mal gucken, was der deutsche Sparer so bekommen hat in der Vergangenheit, und wenn wir jetzt mal den deutschen Sparer sinnbildlich mit dem Sparbuch in Verbindung bringen, und wenn Sie sich fragen, was war denn die Rendite auf dem deutschen Sparbuch für den deutschen Sparer in den vergangenen 50 Jahren, so, ja, ich habe Zahlen ab 1967, und natürlich ist es dann wichtig bei der Rendite, dass man die Inflation berücksichtigt. Nicht? Also man muss den Zins nehmen und die Inflationsrate abziehen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn man also jetzt die reale Rendite nimmt, also Zinsen aufs Sparbuch abzüglich Inflation, was war die Rendite für den deutschen Sparer von 1967 bis heute? 0,003%. Bei Draghi waren es minus 0,4%. Gut, ja, aber also wer sein Geld aufs Sparbuch angelegt hat, war noch nie so richtig gut beraten, muss man sagen. Deswegen also ist also diese Kritik an Draghi sicher problematisch. Und ein Teil der Probleme, die wir mit der Zinspolitik von Draghi haben, liegt auch daran, dass wir in Deutschland in den vergangenen Jahren auch eine falsche Vermögensbildung betrieben haben. Und zwar staatlich gefördert. Dass wir in den 2000er Jahren festgestellt haben, die Eigenheimzulage ist eine furchtbare Subvention, die muss abgeschafft werden. Alle haben gesagt, genau. Und dass wir außerdem gesagt haben, aber wenn Leute in Versicherungen sparen, dann ist das großartig. Das kann man gar nicht genug subventionieren. Ob das jetzt Riester ist oder betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, für das Geld sparen bekommt man dicke Subventionen, für das Immobiliensparen bekam man nichts mehr. Und natürlich war das die völlig falsche Anlageentscheidung. Es wäre doch vielleicht besser gewesen, wenn viele Menschen in Deutschland in den letzten 10 Jahren sich eine Immobilie gekauft hätten, als ihr Geld in irgendwelche Versicherungsprodukte zu legen, wo es heute 0% Zinsen gibt. Das muss man einfach mal sehen. Und da sind wir in Deutschland ziemlich einzigartig. Und deswegen ist es ja verständlich, dass die Menschen in Deutschland Herrn Draghi nicht so mögen, weil sie natürlich davon auch negativ betroffen werden. Wenn Sie Immobilienbesitzer sind, ist Draghi Ihr bester Freund. Wenn Sie Lebensversicherungssparer sind, dann mögen Sie ihn nicht. Logisch, das ist auch nicht irrational. Also hier, glaube ich, haben wir vieles falsch gemacht, dass wir extrem negative Stimmung haben aufkommen lassen gegenüber dem Euro, gegenüber der EZB. Und da hätte man, glaube ich, wirklich versuchen, gegenzusteuern. Wie geht das in der Währungsunion weiter? Ich glaube, es wird auch kein leichtes Leben sein in dieser Währungsunion. Wir haben mit Italien wirklich einen Problemkandidaten, weil es jemand ist, der ja tatsächlich Patient ist, ein Land, das wirtschaftlich nicht gut dasteht. Ob das alles auf eigene Politikfehler zurückzuführen ist oder ob Italien vielleicht auch ein Opfer der Globalisierung ist, also quasi so eine Art Rust Belt Europas, will nicht mal dahingestellt sein, aber es ist klar, die neue Regierung macht genau das Falsche, anstatt in Infrastruktur, in Bildung zu investieren, gibt sie mehr Geld für die Rentner, macht sie Steuersenkungen. Das ist extrem schwierig und auch sicher herausfordernd. Ich meine, das einzig Gute ist, dass ja immerhin dieser Konfrontationsstil, den die Regierung zunächst mal gesucht hat, ähnlich wie das in Griechenland der Fall war, dass das jetzt doch eher kooperativ, ein kooperativeres Verhalten wird. Aber es ist klar, Italien ist ein großes Problem, ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Und da ist eben diese Unzufriedenheit an der allgemeinen ökonomischen Entwicklung ist etwas, was sicher auch für den Euro Probleme schafft. Und da wäre eben die Frage, könnten wir denn nicht auch Investitionsprojekte in Italien gemeinschaftlich finanziert vorantreiben, so wie die Chinesen das jetzt in Italien machen? Warum ist eigentlich die EU nicht in der Lage zu sagen, wir helfen euch bei der Infrastruktur, wir finanzieren euch das und schaffen auf die Art und Weise auch eine positivere Grundstimmung, als dass jetzt die Chinesen das machen? Das könnte man sich ja schon mal fragen. Und das wäre dann auch der Punkt, wie kann man diese Währungsunion vorantreiben? Es gibt da unglaublich viele Vorschläge und Modelle. Für mich ist sicher, das wäre das Wichtigste, dass eben tatsächlich auch die Menschen diese Währungsunion als etwas Positives erfahren. Und dazu gehört eben, dass die Länder, die wirtschaftliche Schwächen haben, natürlich ihre Hausaufgaben machen, aber dass man sich auch fragt, wie kann man gemeinschaftlich finanziert ihnen bei der Infrastruktur, bei der Bildung helfen, voranzukommen. So, damit habe ich eigentlich so diesen großen Rahmen versucht aufzufallen, zu zeigen, es gibt unglaublich viele Dinge, die wir nur europäisch voranbringen können und auch, wie gesagt, im Währungsbereich mit der nationalen Währung jetzt auf den globalen Finanzmärkten uns wieder versuchen zu etablieren, halte ich für auch keine erfolgversprechende Lösung. Das heißt, ja, Europa ist sicher unsere Zukunft und natürlich müssen wir darauf achten, dass dieses Subsidiaritätsprinzip gewährleistet wird, dass eben nur das auf der europäischen Ebene wahrgenommen wird, was nicht auf der nationalen oder auf der regionalen Ebene getan werden kann. Und wie gesagt, wenn der Brexit käme, wäre das zwar schlimm, aber es wäre eine Chance, ein Europa, das eben eine stärkere politische und soziale Integration benötigt, voranzutreiben, weil Großbritannien bei diesem Punkt immer der Bremser war. Das muss man auch so sehen. Und bei allen Problemen, die der Brexit mit sich brächte, wäre es die Chance, dieses Europa, wie Macron es nennt, dieses Europa, das schützt, voranzutreiben und auf diese Art und Weise die Dinge, die wichtig sind, auch europäisch zu gestalten und damit auch Europa attraktiver zu gestalten. Aber es ist natürlich nicht nur das Problem mit Großbritannien, es gibt ja auch osteuropäische Länder, die andere Vorstellungen haben und auch nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern überhaupt in der Frage, wie man auch was Freiheit ist, was Demokratie ist. Sie haben das ja angesprochen. Und auch da ist die Frage, wie geht man damit um? Und eine Möglichkeit wäre eben ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, dass man eben ein Kern-Europa schafft und die anderen außen vor lässt. Und man könnte auch, das war heute Morgen in der Lokalzeitung eine Karikatur, wo dann gesagt wurde, naja, anstatt dass Großbritannien austritt, aus der EU treten einfach die 27 anderen Staaten aus der EU aus. Geht ja auch. Und das klingt ganz witzig, aber wenn man tatsächlich nicht in der Lage wäre, mit den osteuropäischen Ländern ein vernünftiges Übereinkommen zu bekommen, gerade über Fragen der Demokratie, der Meinungsfreiheit, der Unabhängigkeit der Rechtsprechung, wäre natürlich zumindest theoretisch denkbar, dass die Länder, die klare Vorstellung haben, was Demokratie ist, was Freiheit, Unabhängigkeit der Justiz ist, die sagen, da treten wir halt aus und lassen die anderen einfach drin und gründen dann eine neue Europäische Union, wo wir alle Regeln, alles, was es gibt, übernehmen. Damit hätte man ein enormes Drohpotenzial den Staaten gegenüber, die jetzt natürlich sich wechselseitig stützen und sich dafür sorgen, dass keine wechselseitige Sanktion stattfindet. Das andere wäre relativ einfach. Der Kern tritt aus und beschließt, wir machen eine neue EU und alles, was es an Regeln gibt, übernehmen wir. Ganz einfach. Und da gibt es eben auch keine Mittel mehr, ist auch kein Geld mehr da für Staaten, die bestimmte Prinzipien nicht einhalten. Also wäre zumindest eine spannende Konstellation. Und wenn man es nicht praktizieren würde, wäre es zumindest als Drohfigur ganz, ganz interessant. Aber was ganz klar ist, wenn wir in Europa Fortschritte erzielen wollen, dann schaffen wir das nicht im deutschen Alleingang, sondern wir brauchen eigentlich Frankreich dazu. Frankreich und Deutschland sind der Motor der europäischen Integration. Und nur wenn wir ganz eng mit Frankreich zusammenarbeiten, haben wir überhaupt eine Chance, all die Dinge, die ich heute Abend angesprochen habe, irgendwie voranzubringen. Und Herr Macron hat das im Bundestag sehr schön formuliert. Und er sagt, Europa und darin das deutsch-französische Paar haben die Pflicht, die Welt nicht ins Chaos abgleiten zu lassen. Bin ich perfekt formuliert. Und wichtig ist dieses deutsch-französische Paar, von dem er gesprochen hat. Horst Heltschik, der frühere Berater von Helmut Kohl, hat vor kurzem gesagt, wenn Macron das gesagt hätte und Helmut Kohl hätte das gehört und er wäre da gewesen, dann wäre er direkt nach Paris gereist, hätte Macron umarmt und hätte gesagt, auf geht's. Und leider haben wir bisher solche Liebesbezeugungen nicht gesehen. Macron hat das nochmal wiederholt, hat am 4. März 2019 nochmal einen eindringlichen Appell an die europäischen Bürger gerichtet, gesagt, wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein. Ganz, ganz nachdrücklicher Appell. Was kam aus Deutschland? Naja, die Bundeskanzlerin selber hat offensichtlich andere Sachen zu tun gehabt, um jetzt irgendwie dem französischen Präsidenten zu erwidern. Dafür hat es Frau Kramp-Karrenbauer reagiert, immerhin, und hat dann auch das Ganze unter diesen etwas uncharmanten Titel gefasst. wir müssen Europa jetzt richtig machen. Man sagt, machen die anderen es bisher falsch gemacht. Also zumindest nicht besonders nett. Oder wir müssen es richtig machen und irgendwie bisher ist es noch nicht so richtig. Anstatt also offen jetzt auf Frankreich zuzugehen, sagen wir, wir müssen Europa richtig machen. Und es ist bemerkenswert, dass Frau Kramp-Karrenbauer als konkreten Vorschlag in diesem wir müssen Europa jetzt richtig machen vorgeschlagen hat, dass Straßburg nicht mehr Sitz des Europaparlaments sein soll. Auch jetzt war ein interessanter Vorschlag, nicht? Und kann man sagen, ja, ist vielleicht auch nicht, aber in der Situation, wo Frankreich irgendwie unsere Nähe, unsere Liebe sucht, zu sagen, jetzt müssen wir erstmal Straßburg als Sitz des Europaparlaments abschaffen, vielleicht auch nicht so gut. Das heißt also hier, glaube ich, gibt es Nachholbedarf. Wir müssen ja vielleicht nicht den Herrn Macron umarmen, wie das Kohl gemacht hätte, aber ich glaube, wir sollten ihn auch einfach nicht im Regen stehen lassen. Und da ist auch wirklich die Politik bei uns, glaube ich, ein ganz dringender Appell. Geht aktiv auf den Herrn Macron zu, geht aktiv auf Frankreich zu. Und das gilt ja auch nicht nur für die Union, es gilt auch für die SPD, die ja auch jetzt in europapolitischer Sicht sich nicht wirklich besonders profiliert hat. Es gehört ja zu den Erstaunlichkeiten, dass Martin Schulz als Präsident des Europaparlaments, ehemaliger, einen Wahlkampf geführt hat als Bürgermeister von Würselen. Ja, ich meine, auch sagen können, ich habe die Europakompetenz und ich sorge dafür, dass all diese wichtigen Dinge, die es in Europa gibt, wenn ich Kanzler bin, dann bringe ich diese Dinge alle voran. Hätte auch sagen können, naja, dem Bürgermeister von Würselen. War auch nicht wirklich so richtig erfolgreich. Also ich glaube, insgesamt müssen wir uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass die Dinge, die uns wichtig sind, Wohlstand, eine gute Umwelt, Sicherheit, Freiheit, dass wir das nur nachhaltig sichern können, wenn wir das mit Europa gemeinsam tun. Und man kann das ja vielleicht auch so formulieren, nie war Europa so wertvoll wie heute, aber auch nie war Europa so zerbrechlich wie heute. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit Europa sehr, sehr verantwortungsvoll umgehen. Wir müssen zugleich aber auch sehr mutig Europa vorantreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus